In 3 Wochen wirst du auf die Welt kommen. Der Arzt meint, Tag der Zeugung am 20. Mai 2017, Geburtstermin am 20. Februar 2018. Seine Berechnungen beruhen auf meinen eigenen, dabei darf man die zulässigen Abweichungen nicht vergessen. Also warte ich. Die 9 Monate neigen sich dem Ende zu und auch ich neige mich ein paar Mal noch über meinen runden Bauch. Er sieht aus, als könnte er jeden Moment platzen, so sehr dehnt sich die Haut unter der Wirkung der ersten schmerzfreien Wehen. Man sagt auch Übungswehen. Du könntest heute Nacht, morgen oder genauso gut in 10, 15 oder 20 Tagen kommen. Während ich warte, schreibe ich dir. Bei jeder Geschichte, die man erzählen möchte, gibt es einen Ausgangspunkt. Ein Ereignis, das andere Ereignisse nach sich zieht, kleine wie große. Hier sind sie also in der Reihenfolge, in der mir einige von ihnen bewusst und andere wieder bewusst geworden sind. Das Telefon klingelt. Es ist Sonntag, der 1. Mai 2017, ungefähr 10 Uhr. Gilles ist ins Kino im Quartier des Salles gegangen, in die Frühvorstellung. An den Film erinnere ich mich nicht mehr, ich hatte überlegt mitzukommen, ihn aber schließlich doch nicht begleitet. Das Telefon klingelt weiter, ich nehme nicht ab. Die Nummer, die an diesem Morgen anruft, kenne ich nicht. Der Anrufer hinterlässt eine Nachricht, aber ich erledige erst, was ich gerade mache. Ich weiß nicht mehr, was es war, wahrscheinlich der Abwasch. Ach doch, ich weiß es schon noch, ganz sicher. Ich stehe in der Küche. Draußen ist es schön. Ich erinnere mich an die Sonnenstrahlen, die sich breit gefächert in der Wohnung verteilen. Dann höre ich endlich den Anrufbeantworter ab. Guten Tag, hier ist die Gendarmerie von Mont-la-Jolie, Polizeihauptkommissarin DM. Bitte machen Sie sich keine Sorgen, oder eine ähnlich behutsame Floskel, aber das Grab Ihrer Mutter wurde letzte Nacht geschändet. Das Ende der Nachricht ist verschwommen in meiner Erinnerung, vermutlich das Übliche. Sie erreichen mich unter folgender Nummer und so weiter. Ich rufe zurück und habe gleich die Hauptkommissarin am Apparat. Sie hat mir ihre private Handynummer gegeben. Es ist ein Feiertag. Eigentlich hätte sie frei. Ihre sanfte und hohe Stimme steht im Gegensatz zu den Fakten, die sie mir darlegt. Sie hätten mit einem Brecheisen auf den Grabstein eingeschlagen, um ihn vom Sockel zu lösen. Dann hätten die besagten Personen, in meiner Vorstellung sind es mindestens 2, wenn man die Größe des Steins bedenkt, den Grabstein verrückt und eine schräge, etwa 20 Zentimeter breite Öffnung hinterlassen. Die Hauptkommissarin beruhigt mich sofort. Den Sarg hätten sie nicht erreicht, da er durch eine zusätzliche Betonplatte unter dem Grabstein geschützt sei. Sie seien nicht weiter als bis zu dieser Platte gekommen, die anscheinend unter Wasser stand wegen der Feuchtigkeit, die sich in den 35 Jahren dort angesammelt hatte. Ich frage sie, wer hat die Gendarmerie benachrichtigt? Ein Sonntagsradfahrer, der dort vorbeikam. Seltsam, auf einem Friedhof Rast zu machen, aber na gut. Noch am Telefon stelle ich weitere Fragen. In welchem Zustand hat man das Grab denn vorgefunden? Ist der Schaden groß? Ist der Stein gesprungen? Sie beruhigt mich. Nein, es sei nicht viel beschädigt worden, abgesehen von ein paar verschobenen Blumentöpfen und 1 oder 2 umgefallenen Vasen. Sie habe ein Foto gemacht, als sie am Tatort angekommen sei, und schlägt vor, es mir zu schicken. Ich nehme ihr Angebot an. Ich sehe den aufgebrochenen Stein vor mir, den geöffneten Spalt, das Loch mit dem schwindelerregenden Schwarz. Die Lücke ist nicht groß genug, um an etwas heranzukommen oder hineinzufallen, als hätten sie nicht zu Ende gebracht, wofür sie gekommen waren, als hätten sie mittendrin aufgehört, enttäuscht, reumütig oder von einem verdächtigen Geräusch überrascht. Schließlich frage ich sie, was ich jetzt tun soll. Sie erklärt mir, die Kollegen von der Kriminaltechnik seien im Einsatz, um Spuren zu sichern, und der Steinmetz sei da, um den Grabstein wieder am Sockel zu befestigen. Soll ich vorbeikommen? Wenn Sie möchten, natürlich. Einen Moment spiele ich mit dem Gedanken, daheim zu bleiben, mich nicht von der Stelle zu rühren, diesen Ort fern von meinen Sorgen auf Distanz zu halten. Sofort reiße ich mich zusammen und bereue es schon, dass ich gezögert habe. Ich sage am Telefon, sie solle auf mich warten, in 2 Stunden werde ich da sein. Selbstverständlich wird sie so lange vor Ort bleiben. Sie bittet mich, vorsichtig zu fahren. Ich weine schon seit Beginn unseres Gesprächs. Mit den Ellbogen auf den Küchentisch gestützt, sitze ich da und denke, noch so ein scheußlicher Vorfall. Wer macht sowas? Ich weiß nicht, warum ich so weinen muss. Es wird mir fast zu viel. Ich kann mich kaum beruhigen. Sie ist ja schon tot. Schlimmer kann es nicht werden. Aber sie sollen sie endlich ein für alle Mal in Ruhe lassen. Selbst im Tod will man sie noch ruinieren. In Frieden ruhen. Das könnte nicht angebrachter sein. Ich versuche, Gilles zu erreichen, aber es klingelt nicht einmal. Er hat das Handy im Kino ausgeschaltet. Ich hinterlasse ihm eine Nachricht. Ruf mich bitte zurück, wenn du fertig bist. Danach rufe ich meine Großeltern väterlicherseits an, um ihnen Bescheid zu geben und mir ihr Auto auszuleihen. Als Gilles sich meldet, bin ich schon bei ihm. Er bittet mich, auf ihn zu warten und besteht darauf, mich zum Friedhof zu begleiten. Ich bin nicht gerade begeistert, aber willige ein, da ich sehe, wie erleichtert Monique und Bernard darüber sind, dass ich nicht allein hinfahre. Ich würde am liebsten sofort aufbrechen. Noch scheint die Sonne. Gilles fährt. Aber als wir an einer Tankstelle halten und nach dem Weg fragen, übernehme ich selbst das Steuer, um mich abzureagieren. Wir fahren. In meinem Kopf geht nicht viel vor sich. Ich bin an einer Schockstarre, bei der jeder Gedanke gefriert. Ich konzentriere mich auf die Straße. Stille im Auto. Wir erreichen das kleine verlorene Dorf im Département Yvelines. Boissy sans avoir. Boissy ohne haben. Und auch ohne sein. Was für ein trauriger Name. Ich habe Schwierigkeiten, den Friedhof zu finden. Insgesamt war ich nur 3 Mal in meinem Leben hier. Ich brauche diese Art von Ort nicht, um an die Toten zu denken. Zur Orientierung halte ich Ausschau nach dem Kirchturm. Als ich am Friedhofszaun vorbeifahre, sehe ich eine Menschenansammlung. Hier ist es. Ich wende und suche einen Parkplatz. Ich versuche, mich in eine klägliche Parklücke zu manövrieren, fange jedoch an zu zittern. Die Arme und Beine lassen mich im Stich, erfüllen ihre Funktion nicht mehr. Geh schon mal vor. Ich parke ein, sagt Jill. Ich steige aus. Die Gruppe vor dem Friedhof hat meine Ankunft schon bemerkt. In diesem Dorf herrscht nicht gerade viel Verkehr. Sie erkennen mich. Ich sehe, wie sie mir zuerst ihre Gesichter und dann ihre Körper zuwenden, um mich in Empfang zu nehmen. Langsam setze ich mich in Bewegung, warte darauf, dass Gilles mir folgt. Er wollte im Auto bleiben, aber ich war dagegen. Er hält trotzdem genügend Abstand, als wollte er sagen, mach dir meinetwegen keine Sorgen. Tu, was du tun musst. Ich bin da, falls du mich brauchst.